ist heute, Gott ist gut zu uns. Wir haben einen sehr guten Gott und einen sehr schlechten Teufel. Der Teufel ist schlecht. Und der offenbart überall seine Schlechtigkeiten auf dieser Welt. Und wir sind im Kampf zwischen Licht und Finsternis. So, Gott ist gut. Gott ist gut zu den Menschen, zu seiner Schöpfung, zu seiner Kreatur. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht so aussieht, aber Gott ist trotzdem gut. Und ich trete den Beweis heute an, Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Er meint es gut mit jedem von uns. Gott weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie wir als Menschen, wo wir uns befinden. Wir sind mittendrin im Kampf zwischen Gut und Böse. Und das Gute wird siegen. Zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für morgen. Morgen geht es um die Erlösung. Unsere Erlösung kommt. Eigentlich, wir sind schon erlöst. Aber ich bin noch im Fleisch. Mein Fleisch ist noch nicht erlöst. Ich muss hier auf dieser Erde noch wallen, pilgern, wandern oder wie ich das auch immer sagen möchte. Ich bin hier noch auf dieser Erde und muss mit dem guten Kampf des Glaubens kämpfen. Aber der Tag X kommt, wo wir ins gelobte Land hineingehen. In den Himmel, in die Herrlichkeit, ins Jenseits. Jetzt im Augenblick, wir vertrösten uns aufs Jenseits. Und das Jenseits tröstet uns immer wieder. Das ist das Schöne dabei. Ich bekomme Trost von drüben, vom Herrn Jesus. Und er sagt, Kind, halt aus. Bald sind wir am Ziel und bald haben wir es geschafft und bald ist alles vorbei. So, und dann Mittwoch, der erste Schritt zur Heilung oder die ersten Schritte zur Heilung. Was muss ich tun, um gesund zu werden? Ich habe ein paar Geheimnisse, die ich dir verraten möchte. Dann der moderne Exodus, auch wieder nach Hause gehen, ausziehen. Nicht sterben, Exodus, der ist jetzt ausgewandert. Nein, wir leben neues Leben. Und wir haben das neue Leben in Christus angefangen. Dann am Samstag, nächste Woche, die Wirkungen der Vergebung. Du glaubst gar nicht, was für Wunder passieren, wenn wir anfangen zu vergeben. Wenn wir anfangen zu vergeben. Vergebung ist der Schlüssel zu einem siegreichen, glücklichen Leben. Viele Menschen werden gesund, wenn sie vergeben. Denn viele halten was zurück. Bitterkeit und Groll und Zorn. Das haben sie mir getan oder angetan. Das haben sie, die haben mich da über den Tisch gezogen, was auch immer. Vergib und es wird dir vergeben. Der Schlüssel der Vergebung oder die Wirkung der Vergebung. Dann den Sonntag drauf, den 12. Januar. Wir haben schon den Mitte Januar. Kannst du dir das vorstellen? So schnell fliegt die Zeit davon. Wie groß ist dein Gott? Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen. Jesus lebt. Halleluja. So, Gott ist gut zu uns. Gott meint es gut, ganz besonders mit dir und mit mir als seine Kinder. Wir sind sein Volk. Wir sind die Auserwählten Gottes. Die sieht man so gar nicht mal an. Also ich sehe nicht, ich habe mal schon auf dem Spiegel geguckt, ob ich einen Heiligenschein habe. Aber das sieht man noch nicht. Verstehst du, ich kann machen, was ich will. Aber wir sind Heilige Gottes. Wir sind Geheiligte durch Jesus Christus. Und Gott weiß, was wir brauchen. Alle Menschen haben einen harten Kampf zu kämpfen. Allen geht es nur ums Überleben. Und das ist wirklich so. Wir müssen gucken, dass wir diesen Kampf gut bestehen, dass wir Überwinder werden. Auf dem Lebensacker, also auf deinem Lebensacker, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist, da wachsen Dornen und Disteln. Da wachsen Dornen und Disteln. Das ist eigentlich der Fluch von Adam und Eva. Und im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Und da wird einem nichts geschenkt heutzutage. Im Gegenteil, du wirst ausgenommen, bis geht nicht mehr. Gott weiß das alles. Deshalb will ich sagen, Gott hat dich lieb. Und dann die lieben Schwestern, die Frauen, die bekommen Kinder mit Schmerzen. Außer sie machen Kaiserschnitt, aber da geht es auch nicht ohne Schmerzen. Unsere Welt ist eine lebensfeindliche Welt, in der wir hineingeboren wird. Niemand meint es gut mit mir, ich muss selber gucken, dass ich durchkomme. Niemand mag mich, niemand versteht mich. Also das ist unsere Situation, in der wir leben. Du kannst noch so nett sein und du wirst Widersacher und Feinde bekommen. Gestern habe ich von den Feinden des Volkes Gottes gesprochen, die Langhälse, was weiß ich alles. Horchte die Predigt von gestern an. Hier von dieser Welt brauchst du nichts Gutes zu erwarten. Wer hier noch große Hoffnungen macht, ja, diese Welt, die bringt mir noch was. Weißt du, du wirst älter, kränker, schwächer und irgendwo musst du diese Erde verlassen. Das ist der Weg des Menschen. Eleonore von Reuss hat ein schönes Lied geschrieben einmal. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und ich habe die Menschen gesehen und so weiter. Und dann schreibt sie in einem Vers, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist das Leben. Kannst machen, was du willst. kommst nach Hause, denkst, jetzt habe ich es geschafft. Und schon ist alles zerronnen und es muss wieder von vorne anfangen, der Kampf des Glaubens. Das ist das Schicksal der Menschen. Wir suchen Heil, wir suchen Ruhe, wir suchen Frieden in dieser Welt und das gibt es nicht. Und dann kommt sie noch zum einer der letzten Verse. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sag es laut in allen Landen, hier wird gestillt der Schmerz. Dein Schmerz, mein Schmerz, unser Schmerzen. Hier bei Jesus Christus, bei dem Mann von Golgatha, in Jesu Wunden, dort am Kreuz wird gestillt unser Schmerz. Warum? Das will ich nachher doch später sagen. Selbst wenn du schockiert bist und enttäuscht bist und so weiter und eigentlich wütend bist und empört und könntest auf die Palme steigen, du bekommst Ruhe bei Jesus. Jesus holt dich runter. Das Kreuz holt dich runter. Das Kreuz holt dich runter. Du bist vielleicht entrüstet und entsetzt und frisst alles in dich hinein. Das tut dir nicht gut, wenn du alles hineinfrisst in dir. Gib dem Herrn Jesus ab. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sag es laut in Deutschland, Amerika, Russland, China, Afrika. Sag es den Menschen, hier wird gestillt aller menschlicher Schmerz. Bei Jesus Christus. Schau auf Jesus und versuch dich hineinzuversetzen, wie ging es dem Mann von Galiläa? Was der alles erlitten hat, dann geht es mir, also wenn ich so mein Leben anschaue, goldig. Dann sage ich, danke Herr, dass es mir nicht so geht wie dir, dass man dich da ungerecht behandelt, dich kreuzigt, obwohl du nie was Böses getan hast. Ich kann mir vorstellen, dass der Herr Jesus nicht einmal einer Fliege was getan hat. Der war ja der Sohn Gottes, der hat die Natur geliebt. Das einzige Mal, wo er was gegen die Natur getan hat, und das ist sogar sehr fraglich, ob er das war, als die Schweine den Abhang hinunterstürzten. Das hat der Bauer wahrscheinlich selber gemacht, nur nebenbei, wenn man genau hinliest und aufpasst. So, wenn du auf den Gekreuzigten schaust und auf Jesus siehst, dann weißt du und spürst plötzlich, Gott ist für mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt mich. Und ich will heute so heiß machen dein Leben, dass du so richtig Freude bekommst, egal in welcher Situation du dich befindest. Ich bin ein Geliebter Gottes. Ich bin Gottes Liebling. Gottes Liebling. Gottes Liebling. Sag das immer wieder. Wenn dich niemand mag, egal was es ist, ich bin Gottes Liebling. Gott liebt mich. Mit Haut und Haaren, auch wenn ich abstehende Ohren habe, krumme Nase habe und O-Füße habe oder X-Füße habe oder welche Füße ich auch Beine habe. Gott liebt mich. Auch wenn ich einen Puckel habe, Gott liebt mich. Gott ist für mich, ich diene Gott, ich liebe Jesus. Gott geht mit mir, er ist in mir sogar. Er hat sogar Wohnung in mir gemacht. Muss es vorstellen, das ist die Liebe Gottes. Der will in dir wohnen, in diesem krummen, schiefen, schrägen Zelt. So unruhig, es ist eine Ruhe vorhanden. Und wenn du das weißt, Gott ist für mich, dann kannst du zuversichtlich sein, optimistisch, und da schöpfst du immer neue Kraft. Ich bin ein Geliebter Gottes. Gott liebt mich. Und da siehst du plötzlich wieder am Ende des Tunnels Licht. Hast wieder Hoffnung und wieder Glauben. Gott versteht dich und deine Situation. Er ist barmherzig. Er erbarmt sich und sagt, guck mal, was die da unten alles durchmachen müssen, die armen Menschen. Auf Dornen und Disteln laufen sie. Da wächst nichts, gedeiht nichts. Und wenn was wächst, dann ist alles nur stachelig. Und hat Mitleid mit seinen Kindern, vor allem mit den Auserwählten. Mit denen, die ihm dienen, Tag und Nacht, die zu ihm beten, die ihm vertrauen. Er hat Mitleid mit diesen Menschen. Und auch das Leben gar nichts bringt. So weiter, er hat Erbarmen und sagt, guck mal, mein Sohn, was hat er getan? Er starb als Versager am Kreuz. Wenn du Jesus genau anschaust, der starb nicht als ein Messias. Der starb als Versager, als Gotteslästerer für die Juden damals. Auch wenn wir den ganzen Sinn und Krankheit und Leid und Schwierigkeiten und Kämpfe nicht verstehen, er hat Mitleid mit uns. Erbarmen, fühlt mit uns mit. Er fühlt mit deiner Not mit. Seit Golgatha, Gott ist Christ geworden. Er fühlt in deine Situation, denn er steckt in deiner Haut drin. Er geht in deinen Schuhen. Er weiß, wo der Schuh hier drückt. Und du tust Gott so, so, so leid. Wenn du das verstehst, du tust Gott leid. Er weint mit dir mit, wenn du weinst. Und er lacht mit dir mit, wenn du lachst. Aber du hast es sehr selten, wo du lachst. Denn wir haben eigentlich, wenn wir genau und ehrlich und aufrichtig sind, wir haben nicht viel zu lachen in dieser Welt. Und selbst wenn wir lachen, dann vergeht das Lachen ganz schnell. Nicht nur dreimal, fünfmal am Tag lachen. Verstehst du? Das bringt nichts. Kannst dich anstrengen, so gut du willst. Es bringt dir nichts. Denn das Lachen ist wieder Verhalt. Psalm 103, Vers 14. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Verstehst du? Gott weiß, wie du bestehst aus Haut und Knochen, was für ein Gebilde du bist. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Was ist der Mensch? Lesen wir davor, er ist wie Gras. Er weiß, was für ein Gebilde du bist, aus was für Material du bist, wie stark deine Nerven sind. Er weiß das alles, wie du gebaut bist, wie strukturiert bist, wie viel du verkraftest und was du überhaupt verkraftest. Er weiß das. Deshalb, Gott hat dich lieb. Wenn du das verstanden hast, was ich heute dir sagen möchte mit der Liebe Gottes und der Gnade vom Herrn Jesus Christus, dann wirst du sagen, warum rege ich mich das so auf? Warum wäre ich so nervös? Warum bin ich so unruhig? Haare des Herrn. Wenn wir das alles wissen, weißt, alles ist gegen uns, aber Gott ist für uns. Und wer kann gegen uns sein? Und ich vertraue dem Herrn. Ich weiß, Krankheit, Tod, Elend, Verlust, Gewinn, Niedergang oder Niederlage und Misserfolge, all das, Gott kennt mich, Gott versteht mich. Das macht mir Mut. Selbst in Notzeiten, sagt uns die Bibel irgendwo an einer Stelle, selbst wenn alles dunkel und trüb ist, sät man guten Samen, macht man was Gutes, redet man Gutes, tut man Gutes, man weiß, Gott belohnt einen. Gott lässt sich nichts lumpen. Wir wissen, es wird alles gut werden, weil Gott uns lieb hat. Und es ist nichts vergeblich. Unsere Arbeit für Gott im Glauben, in der Liebe, in der Hingabe ist nicht umsonst. Denn wir sehen das Leben nicht vom Anfang, sondern wir sehen das Leben vom Ende. Und am Ende, das ist alles gut. Es gibt Leute, ich bin Leuten begegnet, die fangen das Buch nicht von vorne zu lesen, die lesen von hinten das Buch. Und du würdest auch gut tun, vielleicht in deinem Leben, wenn du die Bibel von hinten lesen würdest. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Und dann kannst du ein bisschen weiter runtergehen, dann der Antik ist nachher. Aber du weißt, am Ende ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Und da weißt du, dieses Happy End. Gott ist gut zu mir. Fang an, die Bibel vom Ende zu lesen. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Da wird keine Nacht mehr sein. Da wird es keine Hitze sie treffen. Da wird es nicht einmal einen Mond mehr geben. Gott weiß, Jesus weiß, wie graus und brutal und ungerecht diese Welt ist, in der du lebst. Nur Ellenbogen, Dschungelgesetz. Jeder will der Stärkste, der Schärfste sein, der Beste, der Klügste. Du bist gar nichts. Und die machen dich darunter. So, diese Welt ist nicht barmherzig und gnädig, sondern die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen in den letzten Tagen, so sagt die Bibel. Und in solch einer Welt leben wir. Hier ein Beispiel, 2. Timotheus 3, du solltest das ganze Kapitel mal lesen. 2. Timotheus 3, du sollst wissen, dass in den letzten Tagen, wir leben heute in den letzten Tagen, 2014 sind die letzten Tage. Wir wissen nicht, wie lange die Welt noch existiert. Gewiss, sie wird schon noch eine ganze Weile existieren. Aber für uns, wir stehen vor der Wiederkunft Jesu. Morgen werde ich über das Thema Erlösung sprechen. Die Erlösung steht vor der Tür. Der Herr hat schon die Türklinke in der Hand. Und ich glaube von ganzem Herzen, Maranatha, unser Herr, komm bald. So, du sollst aber wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Das sollst du wissen. Schon damals hat er das wissen sollen. Paulus schreibt das nicht an die Heiden, sondern er schreibt an die Gläubigen, an Christen. An Menschen, die an Gott glauben. Timotheus, du sollst wissen, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Aber gerade in diesen schlimmen Zeiten, Gott hat dich lieb. Preis Gott. Gott hat dich lieb. Das ist nicht nur Trostpflaster oder Beschwichtigung. Manche Leute sagen, ja, ihr redet euch das ein als Christen. Ich rede mir das nicht ein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In den schlechten Tagen, in den schlimmen Tagen ist Gott immer bei mir. Immer, wenn es mir schlecht geht, ist Gott mir am allernächsten, näher als die Luft, die ich atme. So, und dann beschreibt er, wie die Zeiten sein werden, die letzten Zeiten, 2. Timotheus 3. Die Menschen werden viel von sich halten. Das ist es. Ich. Und das erlebt man täglich. Geh durch deine Nachbarschaft, deine Familie, deine Sippe. Ich. Sie werden viel von sich halten. Sie werden geldgierig sein, prahlerisch sein, hochmütig sein, lästerer sein, den Eltern ungehorsam, also rebellisch, antiautoritäre Erziehung. Das ist normal heute. So, sie lassen sich nichts sagen, nichts vorschreiben und so weiter. Was will der Alte oder die Alte? Weißt, das ist die Situation, in der wir leben. Diese Emanzipationsbewegung und alles. Weißt du, die Leute wollen unabhängig sein. Der Teufel hat es fertiggebracht, die Menschen in so eine Sackgasse zu bringen. Nur wir, sie werden viel von sich halten. Was sie sind, letztendlich sind sie alle Hans Wurst, nicht mehr und nicht weniger. Sind gar nichts. Wenn du die Menschen anguckst hinter der Fassade, Die Fassade ist wunderbar, aber hinter der Fassade ist nichts da. Außer Materialismus vielleicht. Und dann schreibt er hier weiter, wie werden die Menschen noch sein? Viel von sich halten, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich. Vergebung ist deshalb das Thema. Unversöhnlich, verkracht bis zum Tode und verkracht übers Grab hinaus. Verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Heutzutage ist das Böse gut und das Gute ist böse. Das ist dieser Trend, in dem wir stecken. Die werden Verräter sein und das macht die ganze Spionageaffäre noch viel mehr. Wir haben lauter Verräter. Glaubt doch nicht, dass die Verräter von woanders kommen. Die kommen von der Regierung. Staatsterrorismus ist schlimmer als der Terrorismus von ein paar Banditen irgendwo. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Und dann die Frommen. Paulus schreibt ja an die religiösen Menschen. Und sie haben den Schein eines gottseligen Lebens. Wir sind apostolisch, urchristlich, charismatisch, pfingstlich. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Und solche Menschen sollst du meiden. Und das gibt es in der Endzeit. Da lebt man mittendrin. Und zu ihnen gehören auch die Kaffeetanten. Ja, hier heißt es, sie sich in den Äußern hin und her schleichen und gewisse Weiblein, da steht im Original Weiblein, nicht nur Frauen, sondern Weiblein verführen, gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind, die Probleme haben, gierig sind, geil sind, sexuell verwirrt sind, mit mancherlei Begierden getrieben werden, die immer neue Lehren suchen. Guck mal, die Esoterik-Szene, was sind das? Das sind kaum Männer, aber vorwiegend Frauen. Frauen sind ganz stark in der Esoterik-Szene. So, mit neuen Lehren, weil vielleicht haben die Frauen mehr Zeit, drüber nachzudenken. Weiß ich nicht, warum das so ist, aber auf jeden Fall, die esoterische Szene, die ist sehr stark unterwandert von Frauen. Und die immer neue Lehren suchen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist in den letzten Tagen diese Endzeitgeneration. Und da leben wir mittendrin. Und Gott hat uns hier lieb, in diesem Chaos. Er sagt nicht, wandert aus jetzt, sucht irgendwo eine Insel, wo ihr ganz glücklich seid. Nein, bewährt euch, seid stark und seid bewusst, ich bin mit euch. Und dann geht es noch weiter, wie die Zeiten sind, die Gemeinde oder die Christenheit. So wie Jambres und Jambres mit dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Sind zwei so, ja, möchte gerne Priester gewesen. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen. Wir fangen was Neues an. Und wenn ich so angucke, was die Leute so alles Neues angefangen, neue Gemeinden, neue Gruppen, neue Hauskreise, die haben wunderbar angefangen und die sind wieder wunderbar eingegangen. Geh mal die Geschichte nach, studiere ein bisschen. Denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen zwei, diesem Jambres und Jambres, geschah. Sie werden wieder eingehen. Nicht alles, was sofort groß anfängt, nein, Gottes Sache fängt ganz klein an, in aller Schwachheit, in aller Demut, in aller Bescheidenheit. Und das wächst, etabliert sich und das bleibt in Jahrhunderte. Du aber, lieber Timotheus, bist mir gefolgt, also dem Apostel Paulus, in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in Geduld, in den Verfolgungen, im Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochien, in Ikonien und in Lystra. Aus Lystra kommt er ja, dieser Timotheus. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Verstehst? Guck mal, der ist gefolgt und dann mit in den Verfolgungen. Und aus dem allen hat mich der Herr erlöst. 2. Timotheus 3. Und Paulus ist vom Herrn erlöst worden, immer wieder rausgeholt werden. Erlösung ist, dass man davonkommt. Vielleicht mit einer Glatze. Weißt du, er hat sich ja in Jerusalem sich in der Glatze geschoren, aus welchem Grund auch immer. Verstehst du? Also, aber ist davongekommen. Auch wenn es mit der Glatze. Und alle, sagte dann weiter, die fromm leben wollen oder gottfürchtig leben wollen, gottgefällig leben wollen und in Jesus Christus wollen, die müssen Verfolgung oder in Jesus Christus sein wollen, die müssen Verfolgung leiden. Was heißt, hinter dir ist jemand her. Du wirst gejagt, verfolgt. Mit den bösen Menschen aber und den Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe. Und jetzt kommt wie Gott uns hält, wie Gott uns bewahrt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du das gelernt hast. Und das hast du vom Kind auf, die Heilige Schrift, die kennst du. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die Heilige Schrift kennen. Dass wir wirklich unterwiesen sind im Wort Gottes. Dass wir die Bibel aus dem FF kennen. Die meisten Leute, die haben keinen Konfirmandenunterricht gehabt, keinen Religionsunterricht gehabt, die wachsen wie Wilde auf hier bei uns in unserem Lande. Und es wird immer schlimmer. Du aber kennst die Heilige Schrift von Anfang an und die wird dich unterweisen zur Seligkeit und zum Glauben an Jesus Christus. Die Heilige Schrift. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir anfangen, die Heilige Schrift zu lesen und die Liebe Gottes auftanken. Indem wir die Bibel lesen, werden wir mit Gott verbunden, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, um das Richtige zu tun, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das ist die Heilige Schrift. Du wirst verbessert, Tag für Tag. Deshalb sollten wir morgens unsere Andacht haben, morgens unsere Bibel lesen, nicht irgendwas ganz schnell. Nein, das Wort Gottes soll zu uns reden, uns berühren. Wir sollen geschickt werden zu allem guten Werk. Weißt du, das Wort Gottes ist so etwas wie ein Orakel. Du liest es und tagsüber begegnet nachher irgendwo die Sache. Du liest es, du hast gelesen, weißt du, es ist fast wie ein Horoskop. Ich sage das nur so, damit ihr das besser versteht. Du liest es und um die Ecke begegnet es dir. So geht es. Da sagt ein Mensch, das habe ich heute gelesen. Es ist so einfach, sich von der Welt unbefleckt zu halten und rein zu bleiben, indem man das Wort Gottes liest. Weißt du, das im Psalm 119 ist ein Spruch, ein schöner Spruch. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? Halt dich am Wort Gottes und du wirst ohne Sünde leben können. Rein leben können, heilig leben können. Es ist nicht leicht, in dieser versauten, verdorbenen Welt Gottes Kind zu sein, ohne Wort Gottes, ohne Anleitung, ohne Hilfe von drüben, vom Jenseits. Da ist Hass, Neid, Eifersucht, da ist so viel. Und Gott hat uns lieb. Trotzdem, die Leute dich nicht mögen, Gott hat dich lieb. Überträgt dich. Unter der Hartherzigkeit leiden viele Menschen, unter der Lieblosigkeit. Ich halte das gar nicht mehr aus. Manche nehmen sich das Leben, weil sie nicht mehr aushalten. Ich verstehe die Leute, weil es so Prügel auf sie kommt. Und Paulus sagt, aus dem allen hat mich der Herr erlöst. Was wir brauchen, ist die Erlösung aus dem allem. Und das ist das Gute dabei. Gott erlöst die Seinen. Im letzten Moment, wo du fast den Geist aufgibst, holt er dich weg. Wichtig ist, dass Gott zu einem steht. Ist Gott für uns? Ist Gott für uns? Gott liebt uns. Was können die Umstände, die Menschen um uns herum uns anstellen? Sie können uns mit dem Finger zeigen, anspucken. Das können sie mit dem Dreck nach uns werfen. Die können uns beleidigen und kränken. Aber die Seele können sie nicht treffen. Da schießen sie vorbei. Die Seele, die steht unter dem Schutz Gottes. Gott ist gerecht. Auf der anderen Seite, das, was der einzelne Mensch sieht, das wird auch immer ernten. Er wird es selber ernten. Das, was er selber sieht, wird er auch selber ernten. Man erntet immer selbst, was man sieht. Deshalb fürchte dich nicht. Lieb den Herrn. Und der Herr Jesus fragt, hast du mich lieb, den Petrus? Und wenn wir Jesus lieb haben, wird er auch uns lieb haben. Und der Herr Jesus hat von vornherein uns lieb. Ich habe sie geliebt bis zum Schluss, sagt es über die Jünger. Das nächste, was mir groß geworden ist, dass Gott für uns ist, der Friede Gottes. Das ist für mich das größte Geschenk, der Friede Gottes. Der Friede Gottes, hab Frieden. Ich bin Gott, von Gott geliebt, von Gott getragen. Wenn ich Fehler habe, ich werde mitsamt den Fehlern von Gott getragen. Wenn ich Schwächen habe, samt den Schwächen werde ich von Gott getragen. Gott liebt uns. Gott versteht, denn er nahm all unsere Schwachheit auf sich und lud auf sich unsere Schmerzen, unsere Gebrechen. Römer Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung. Aber erfülle euch mit aller Freude und im Frieden, im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist so Kuddelmuddel. So, durch den Heiligen Geist, durch den Glauben, durch den Frieden. Das alles kommt von Gott in unser Leben hinein und wir werden so bereichert. Jesus hat das Böse ertragen, bezahlte für unseren Frieden. Lies Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheit. Er war der Verachteste und Werteste und was noch alles. Und das gibt uns Kraft, auch das Böse zu tragen. Und es, je länger, je mehr, desto mehr, du wirst mehr Leute die böse sind um dich herum finden. Je älter du wirst, desto mehr sammeln sich diese bösen Menschen um dich herum, die dich nicht mögen, nicht verstehen, von dir weg wollen und so weiter. Schlimme, schlechte, die dir zusetzen. Und das musst du alles ertragen lernen. Und wenn du das Kreuz vor dir hast, das kannst du ganz gelassen ertragen. Unter diesem Kreuz verschwinden alle diese Lasten. Bring es Jesus. Statt sich mit dem ganzen Druck und Stress und Unruhe zu quälen und zu plagen, sage es Jesus. Sage es Jesus. Und er hört dir zu. Er sagt nicht, bitte, hab damit nichts zu tun. Nein, er interessiert sich. Er fragt dich, wie geht es dir? Gott ist interessiert. Wie geht es dir? Wie wirst du mit deinen Konflikten fertig und mit deinen Kämpfen, mit dem, was dich bedrückt und belastet, wie wirst du damit fertig? Er will dich ja erquicken, aber er fragt, wie geht es dir? Er geht zu dieser Samariterin dort am Jakobsbrunnen, da heißt es, und er musste durch Samaria gehen, von wegen, da hätte er Umleitung machen können, wie alle anderen Juden auch. Aber nein, er wollte gerade dieser einen Frau, die so fix und fertig war, begegnen und ihr Hilfe bringen. Und er sieht die Menschen, die keine Hilfe haben, die zu einer Tageszeit, sie war wahrscheinlich irgendwie komische Frau, sie hat Wasser mittags geschöpft, sie wollte niemand begegnen, aber da kommt Jesus ihr entgegen. Wenn dir niemand begegnen will, Jesus will dir begegnen und begegnet dir. Und er hat für dich und mich Erquickung und er gibt mir seinen Frieden. Johannes 14, Vers 27, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, meinen Frieden. In allem, was mein und dein Herz beunruhigt, was mir Kopfschmerzen macht, gib dir meinen Frieden. Seinen Frieden, in meinen Frieden hinein. Er ist anders als dieser Friede, dieser Welt. Weißt du, wenn du den Frieden Gottes hast, du kannst im Auge des Orkans, bist du ganz ruhig. Weißt du, alles fliegt rum, aber du sagst, ich weiß gar nicht, ich spüre gar nichts. Verstehst du? Ich merke gar nichts. Du bist im Auge des Orkans ganz ruhig, das Wind still. Und das ist der Friede Gottes. Und im Auge des Orkans, da fliegen auch keine Fetzen rum, die fliegen alle nur außerhalb rum, aber nicht innerhalb. Die werden davongetragen. Der Friede Gottes ist die Gegenwart Gottes. Gott hat mich lieb. Gott hat mich lieb. Kommt, stimmet alle jubelnd ein. Gott hat mich lieb. Uns lieb. Friede Gottes ist die Ordnung Gottes in meinem Leben, die Ausrichtung nach Gott oder auf Gott. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, da heißt es, Jesus ging umher und hat Gutes getan. Gott ist an dem Guten interessiert in deinem Leben. Er tut Gutes, dass es dir gut geht. Was dir natürlich gut ist, ist natürlich eine andere Frage. Für manche ist gut, ins Gefängnis zu gehen. Dann kommen sie von den bösen Leuten weg. Und andere, in die Wüste zu gehen. Das kann auch Gutes sein. Weißt du, gut ist so keine Vorstellung. Du kannst nicht sagen, das ist für den gut und das ist für mich gut und das ist für den anderen gut. Das ist ja, jeder muss selber herausfinden, was ist für ihn gut. Manchmal ist für jemanden Krankheit sehr gut. Da kann er endlich mal nachdenken über sein Leben. Da sitzt er da, guckt die Decke an. So, der Friede Gottes kommt durch Jesus. Er zog umher und hat Gutes getan. Apostelgeschichte 10, Vers 38 in der Predigt an Cornelius. Und der predigt hier dieser Petrus, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft. Und er ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht. Alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Gott hat mich lieb und er holt mich aus der Gewalt Satans raus. In der Bibel heißt es, wenn dich jemand eine Backe schlägt, dann gib ihm auch die andere. Das ist für Sklaven sehr wichtig. Wenn du von deinem Herrn als Sklave eine Ohrfeige bekommst, dann sag Danke, denn dann kannst du gehen. Du bist frei. Der will dich nicht mehr haben. So, und was war für Josef, dass er den Plan Gottes in seinem Leben realisiert? Er musste verkauft werden als Sklave, im Gefängnis vergessen und dann endlich mal, als die Stunde Gottes kam, dann kam er auf dem Thron des Pharaos, dass er mit dem Pharao zusammen regieren konnte. Gott weiß, was das Beste für dich ist. Die Bibel sagt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, die nach dem Vorsatz berufen sind. Natürlich, du brauchst die Berufung. Er hat allen geholfen, die von der Gewalt Satans überwältigt waren, die nicht mehr selber raus konnten aus dieser Zwangsjacke. Man kann sich das Kettenhemd, das die alten Ritter früher getragen haben, selber anziehen, aber die kannst du nicht mehr selber ausziehen, da brauchst du Hilfe. Und so ist auch der Herr Jesus. Er hat uns dieses Kettenhemd Satans, das uns ja schützen sollte, uns helfen sollte, das wir so angelegt haben, jetzt werden wir nicht mehr los. Und Jesus hilft uns, dieses Hemd auszuziehen. Viele Menschen, die hat er befreit. Da heißt es, und er heilte sie alle. Da mache ich ein Fragezeichen. Er heilte nur die, die geheilt werden wollten. Die nicht geheilt werden wollten. Von denen ist er heim weitergegangen. Ich denke nur an den Mann in Gadara. Da hat er den Mann befreit, den niemand befreien konnte, dem niemand helfen konnte. Und dann haben die anderen Schweinehirte gesagt, Jesus, gib es in andere Gegend, sonst passiert das Gleiche bei uns, was bei dem einen Mann passiert ist. Sie haben ihn gebeten, verlasse die Gegend. Und Jesus ist aus der Gegend ausgegangen, ist dann nach Syrien gegangen. Sidon und Tyros sind dieses Gebiet. Und er zwingt sich nicht niemand auf. So, er zog umher. Und wenn die Leute nicht wollten, geht er zum Nächsten, in die nächste Stadt. Nur wenn wir es erlauben, tut Gott Gutes an uns. Wir müssen ihm die Genehmigung geben. Jetzt bitte, die Tür ist offen. Du darfst kommen, Herr Jesus. Gottes Nähe tut uns gut. Und er ist gerne, wo er willkommen ist. Wo man ein offenes Herz, offene Tür, offene Seele hat. Jesus brachte nur Gutes. Also ich bin überzeugt, er hat nie was Schlechtes getan. Er, der von keiner Sünde wusste, er hat nicht gegen Gott rebelliert und hat auch nicht gegen Menschen rebelliert. Wenn die Menschen nicht wollten, er ist weitergegangen. Markus Kapitel 7, Vers 31. Er hat alles gut gemacht. Er hat alles gut gemacht, wo er nur ran konnte. Er hat wieder wettgemacht. Er hat alles gut gemacht. Den Tauben gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache. Er hat wieder alles gut gemacht. Halleluja, ist das nicht herrlich? Mein Heiland macht wieder alles gut. Was der Teufel bei mir verdorben hat, kaputt gemacht hat, zerstört hat, ruiniert hat. Er gibt mir wieder alles zurück, was der Teufel mir geraubt hat. Was die Sünde bei mir zerstörte, was bei mir defekt ist, er hat alles gut gemacht und gibt ihnen das Gehör und die Sprache wieder, dass man wieder sprechen kann. Und ich möchte sagen, er gibt sogar noch mehr, dass ich sehen kann, dass ich laufen kann, dass ich wieder funktionieren kann. Er gibt mir wieder meine Funktionen wieder. Viele Menschen haben Ohren und hören nicht, Mund und können nicht sprechen. Ihre Sprache ist verwirrt, geistlich gesprochen. Sie sind stumm, haben nichts zu sagen. Oder wenn sie sagen, sagen sie Blödsinn. Sie haben Augen, sie sehen, aber sie können das nicht zusammenbringen. Sie haben keinen Verstand. Aber wo Jesus die Augen geöffnet hat, haben die Menschen plötzlich gesehen, plötzlich erkannt und plötzlich Gott verstanden. Satan hatte die Menschen in ihrer Entwicklung blockiert. Sie haben mit sich selbst nichts mehr anfangen können. Und da kam Jesus und plötzlich, er sah anständig angezogen, dieser Schweinebauer. Und wollte sogar mit Jesus gehen, aber Jesus sagt, geh nach Hause und erzähl, was bei dir passiert ist. Sei ein Missionar zu Hause. Satan versucht die Menschen durch Gesetzlichkeit zu binden, durch deine Beschneidung und das darfst du nicht und das kannst nicht. Aber Gott hat Gutes getan. Geh nach Hause. Und viele Menschen, die sind zum Segen geworden, nachdem sie Jesus begegnet sind. Wer Jesus ablehnt, der degradiert sich. Und wer Jesus annimmt und mit ihm lebt, der erlebt, er macht's gut. Und zwar nicht von heute auf morgen, aber jeden Tag wird es besser. Wir werden jeden Tag erneuert. Zu dem einen kommt das andere dazu. Er hat angefangen, wieder alles gut zu machen. Das hat der Herr Jesus gemacht. Immer wieder angefangen, Stück für Stück. Das, was der Teufel den Menschen geraubt hat, das gibt er wieder zurück. Alles, was der Teufel mitgenommen hat, das Gehör, dass du wieder die Stimme des guten Hirten hörst, dass du wieder mit Gott reden kannst und beten kannst, dass du wieder sprechen kannst, nicht nur Gebete runterleiern. Nein, dass du wieder sprechen kannst mit dem Herrn, aber lieber Vater und gut zu Gott bist. Er bringt die Fähigkeiten wieder zurück, dass du mit Jesus Dinge tun kannst, die du vorher nicht tun konntest, obwohl du wolltest und wusstest, das muss getan werden. Er hat dich erlöst von den Einflüsterungen des Teufels, von seinem Einfluss. Und er gibt alles wieder zurück. Unser Heiland ist ein guter Heiland. Praise Gott. Ein guter Heiland. Was haben unsere Vorfahren nur verloren, als sie dem Teufel das Gehör schenkten und nur zuhörten? Ihr werdet klug werden. Sie sind dumm alle geworden. Statt Erkenntnis zu haben, sind sie verblendet worden. Und erst mit Pfingsten beginnt ein neues Zeitalter. Und von Jesus heißt es, und er kam und hat Menschen Gaben gebracht. Nicht nur Aufgaben, sondern Gaben, damit sie dienen können. Mit Pfingsten begann das Zeitalter der Wiederherstellung, so dass die Menschen wieder auf Gottes Eingebungen eingehen können. Ohne den Heiligen Geist können wir auf Gott nicht eingehen. Können wir Gott nicht verstehen und können wir Gott auch nicht hören. Aber wir haben wieder Eingebungen. Und es reicht nicht aus, liebe Leute, es reicht nicht aus, dass wir nur Gott hören, sondern wir müssen auch verstehen, was sagt uns der Herr. Das ist Weisheit, nicht nur Wissen. Viele wissen es, sie haben was gehört, aber die Weisheit, wie setze ich das um? Der Teufel hat die menschliche Natur massiv beraubt, zerstört, ruiniert. Und jetzt kommt der Heilige Geist, der macht es wieder gut. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass ich wieder vernünftig werde. Das, was der Teufel mir genommen hat, das gibt der Herr wieder, diese Sprache. Plötzlich, da muss man gar nicht viel sagen, man versteht, einer versteht den anderen plötzlich. Es ist erstaunlich, geistgeleitete Menschen sind so wie Zwillinge. Verstehst du, der eine sagt A, der andere sagt gleich B. Die sind also seelenverwandt. Warum? Weil wir Jesus in uns haben, sind wir alle miteinander seelenverwandt. Dann haben wir den gleichen Geist, den gleichen Herrn. Durch den Teufel wurde der Mensch beschnitten in seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten, in seinen Sinnen. Da kann ich mir weiter denken als nur bis zur Nasenspitze. Aber jetzt hast du den Heiligen Geist, der siehst so viel weiter über deinen Horizont hindurch. Siehst Dinge, wovon der andere nur träumen und nicht einmal da. Eure jungen Leute und alten Leute sollen Gesichter sehen, sollen Träume sehen und sollen all das haben. Sie sollen Berater werden. Vielleicht sogar kleine Kinder, das sind sie kluge Leute plötzlich, wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt. Durch die Sünde kommt der Mensch nicht mehr zu seinem Inneren. Sein Inneres ist verschüttet. Das Innere ist noch da. Glaub doch nicht, dass dein Inneres verschwunden ist durch den Sündenfall. Das Innere ist noch da, nur verschüttet alles. Verstehst du es? Es liegt alles unter Schutt. Du kommst nur nicht mehr bei. Du spürst, ich brauche es, ich muss es haben, aber es ist alles verschüttet. Da ist eine Blockade da. Du verstehst in deinem Inneren, ja, das ist gut, der Herr lebt, der Herr ist gut. Aber glauben kann ich nicht, verstehen kann ich es nicht, fassen kann ich es nicht. Genau das fehlt, diese Brücke. Der Heilige Geist baut die Brücke. Dass du dich selbst erkennst, Gott erkennst, den anderen erkennst, siehst, um was es geht, was das Problem ist, was Gott will. Der Teufel hat in dem Leben der Menschen nur Unordnung und Chaos gebracht. Das hat er gebracht. Alles verdreht, alles auf den Kopf gestellt. Bei den Menschen heute, oder den Weltmenschen, den unerlösten Menschen, ist es so, das, was ich tun will, tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, tue ich es. Genau dieses Chaos, dieses Verrückte. Was er sehen soll, sieht er nicht. Und was er nicht sehen sollte, das sieht er ganz groß. Den Splitter in des Bruders Auge. Aber den Balken im eigenen Auge, das merkt er nicht. So, Satan ist so verblendet. Das, was er lieben sollte, das hasst er. Und das, was er hassen sollte, das liebt er. Die Sünde, das Schlechte. Durch die Sünde ist das Gute in uns so verschüttet, dass wir gar nicht mehr rankommen. Wir können buddeln so viel wir wollen. Da brauchen wir die Hilfe von oben. Da brauchen wir so rütteln und schütteln vom Heiligen Geist. Denn Gott hat das Gute in uns nicht weggenommen, noch nie. Die Gabe ist in dir, aber erwecke. Erwecke die Gabe. Schaufel es frei. Die Sünde hat uns abgeschnitten und abgespalten und abgetrennt von dieser Güte Gottes. Wir kommen nicht mehr ran, obwohl wir spüren, unter mir ist Gold, Silber, Öl. Was weiß ich, was noch für Rohstoffe unter mir sind. Diese Rohstoffe sind da, das Gute ist in mir. Aber ich komme nicht ran. Da sind irgendwie Blockaden und du brauchst einen richtigen Bohrer, um daran zu kommen. Der Mensch ist so verkehrt und so verdreht, dass statt dass er gut macht, macht er noch schlecht und schlechter. So verdorben ist er, dass er gar nicht kapiert mehr, dass alles so verdorben ist. Und es liegt nur, du musst es freisetzen. Freisetzen. Es kommt von Jesus und der kann uns helfen und er hat alles wieder gut gemacht. Den Tauben gibt er das Gehör und den Stummen gibt er die Sprache wieder. Toll, finde ich. Toll. Immer wenn Jesus einem Menschen begegnet oder ihn befreit, dann fliehen auch diese satanischen Einflüsterungen von ihm. Der ganze dämonische Schutt wird plötzlich weggerollt. Ich muss in deinem Haus einkehren. Und plötzlich fängt der Mann aufzuräumen. Stell dir mal vor, solchen Besuch brauchst du bei dir zu Hause. Nicht, dass jemand dich besucht und Kaffee schlürft. Nein, der sitzt nur da. Und plötzlich sagst du, oh Herr Jesus, so ich jemanden betrogen habe. So ich das und das und so. Den Armen gebe ich schon auch noch so viel Geld, verstehst du? Du wirst plötzlich freigebig, fröhlich, nicht nur hamstern, haben wollen. Weißt du, es fällt plötzlich wie Schuppen von Augen. Wo bin ich denn? Das ist nämlich, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt. Unsere Zunge wird gelöst. Plötzlich sprichst du, oh, dein Herz ist so voll, du kannst dein Herz ausdrücken. In unserem Herzen ist so viel Weisheit, so viel Gnade, so viel Liebe, so viel Gutes, aber das kommt gar nicht raus. Bei uns kommt nur das Schlechte raus, weil der Teufel das von der falschen Seite aufrollt. Und dann fängst du an zu weissagen, anders zu sprechen. Wenn Jesus unser Leben betritt, da löst sich so vieles in unserem Leben. Und zwar von selbst. Da musst du, plötzlich fängst du an, ganz neu zu reagieren. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, fängst du so wie der Zachäus oder so wie die anderen Menschen, die Jesus begegnet sind, plötzlich fängst du ganz anders zu reagieren. Und die Reaktion ist es, was einen Menschen ausmacht. Wie reagiere ich auf Bitterkeit, auf Hass, auf Neid, auf Widerspruch, Widerstand, auf das Negative? Wie reagiere ich? Und dieser Zachäus gibt alles zurück, was er zusammengeklaut hat. Und wo er den Leuten mehr abgenommen hat, als er sollte. Was wir von jemandem übernommen haben oder kopiert haben, es gibt ein Abkommen. Ich will original sein vor Gott und Menschen. Ich will das sein, was ich bin. Wenn Jesus unser Leben, der Herr unseres Lebens wird, da verändert sich unheimlich viel. Da wird von Positiven, da werden wir jetzt positiv und gut und rein und heilig und vollkommen und streben nach Vollkommenheit. Da werden wir nicht Perfektionisten wie die Pharisäer, dass wir uns anstrengen, sondern die Gnade Gottes wirkt so. Vollkommen zu sein, bringt alles in Ordnung. Das ist Friede Gottes. Friede Gottes ist Ordnung. Mitten im Chaos, da fängst du an zu ordnen. Plötzlich erkennst du dich selbst. Und für mich persönlich, wenn ich Menschen sehe, die sich bekehrt, bei mir war es genauso, als ich mich bekehrt habe, plötzlich sah alles mit anderen Augen. Ich war auch wahrscheinlich blind. Dass ich nur noch mich gesehen habe, nur das Geld gesehen habe, nur das Materielle. Und plötzlich sage ich, die Welt, das ist noch viel mehr. Und die brauchen auch den Heiland noch. Und die brauchen auch den Heiland noch. Plötzlich habe ich so viele Menschen gesehen, die den Heiland brauchen. Plötzlich erkennen wir, wenn wir Jesus begegnen, wo die Schwierigkeiten sitzen. Macht Jesus das? Was würde Jesus tun? Plötzlich stehst du da und überlegst, was würde Jesus noch tun? Würde er sich noch benehmen, wenn er über die Straße läuft? Wenn er Menschen begegnet, wenn er jemanden sieht, den er nicht mag. Die Begegnung mit Jesus stoppt das Böse in unserem Leben, das Negative. Wenn Jesus einmal unser Leben betritt, nur einmal über unsere Schwelle geht, und es dauert nicht lange, dann tust du Dinge, von denen du gesagt hast, das habe ich nicht für möglich gehalten. Dass du sogar deine Feinde liebst, nicht nur deine Freunde, deine Feinde anfängst zu lieben. Durch Jesus und Gottes Wirken und so weiter wird das Schlechte gut. Also Gott meint es gut mit dir. Das ist meine Botschaft heute. Also Gott ist gut zu dir. Er fängt das Gute in deinem Leben wiederherzustellen. Da, wo gerade du durchgehst, da sagst du, das wird alles zum Besten werden. Das wird bestimmt gut werden. Fang von hinten an. Die Hütte Gottes bei den Menschen, Offenbarung. So, die Begegnung mit Jesus stärkt dich. Es ist Speise für deine Seele. Durch Jesus kommt das Gute zum Vorschein mehr und mehr. Er fängt in deinem Leben an zu buddeln, zu graben. Und plötzlich wird er alles für dich. In ihm ist alle Weisheit, alle Erkenntnis, alles, was du brauchst. Plötzlich wird das alles wach. Eigentlich ist es so, es kommt von selber hoch. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, kommen die Dinge von selbst hoch. Da musst du nicht krampfhaft anstrengen jetzt. Also ich muss jetzt religiös, ich muss jetzt fromm sein, ich muss jetzt beten, ich muss jetzt singen. Plötzlich betest du und hörst nicht mehr auf. Verstehst du? Da müssen die Leute sagen, guck mal, beruhige dich. Und das ist richtig, wenn man den Leuten dann sagen muss, bitte beruhige dich. Jetzt, wir wollen auch Predigt zuhören und wir wollen auch mal singen. Und nicht nur immer so, verstehst du? Da muss man dich bremsen, wenn das Herz voll ist. In ihm bekommst du alles, was du brauchst. Psalm 145, Vers 9. Psalm 145, Vers 9 und folgende Verse. Der Herr ist gut zu uns allen. Halleluja. Das haben die schon der Alten gewusst. Der Herr ist gut zu uns allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus. Denn er hat allem das Leben gegeben. Und der Herr ist gut zu allem, dem er das Leben gegeben hat. Alles, was lebt, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. So, der Herr ist gut zu allen. Lass dir nicht erzählen, dass Gott Menschen straft und züchtigt, in der Hölle verdonnert. Nein, das ist der Teufel, der die Hölle verdient hat und dorthin gehört, aber nicht die Menschen. Wir sollten nicht aufhören, den Menschen Angst zu machen vor der Hölle. Wir predigen den Himmel und nicht die Hölle. Wir plündern die Hölle und füllen den Himmel, wenn es welche Hölle gibt. So, darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben, Herr. Psalm 145. Jeder, der dich liebt, soll dich rühmen und weitersagen, wie großartig deine Königsherrschaft ist. Sie sollen allen erzählen von deiner Stärke, wie gut du bist, damit die Menschen erfahren, wie deine Macht, welche Macht du uns gezeigt hast und wie prachtvoll und herrlich dein königliches Reich ist. Der Herr ist gut zu allen, auch zu den ganz Schlimmen und Schlechten. Und ich sage das in aller Liebe. Wir denken, Gott liebt nur die Braven. Gott liebt auch die ganz Schlimmen. Er will die Starken überwinden. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du, der Herr ist dem Saul nachgegangen. Der hat gesehen, der Mensch, der meint ehrlich, der ist ein Pharisäer von Pharisäern, der ist super fromm. Aber warum ist er so super fromm? Er will Gott gefallen und das Gesetz erfüllen und Gott alle Ehre machen. Aber was passiert? Er geht in die falsche Richtung, ohne Gott und ohne Heiligen Geist. Der Herr ist gut zu allen Menschen, auch zu dir, und schließt niemanden aus, auch zu deiner Schwiegermutter. Verstehst? Gott ist gut zu allen Menschen und zum Schwiegervater auch vielleicht. Er schließt niemanden aus, auch dich nicht, von seinem Erbarmen. Er schließt niemand aus. Gott hat keine Menschen zweiter Klasse. Also nur die Gläubigen, die Bekehrten, die Geistgetauften, die Wassergetauften oder was weiß ich. Nein, Gott liebt auch die Heiden. Gott liebt auch die Heiden. Als Jesus die Leute, seine Apostel aussandte, sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, diese gute Nachricht jeder Kreatur. Sogar dem Hund und der Katze erzählt, dass Gott gut ist. Erzählt den Tieren im Stall. Ich habe in Österreich einen Bauer gehabt, als er Christ geworden ist. Da hat er gesagt, ich bin ein Bauer, was kann ich groß für Gott tun? Und ich habe gesagt, ja, du hast Kühe. Und er merkt die Kühe. Dann hat er einfach so Kassettenspieler reingestellt und Lautsprecher und hat einfach den Kühen Musik vorgespielt. Und dann kommt er irgendwo mal, oder ich komme bei ihm vorbei, dann sagt der Bruder Matthäus, stell dir ein Wunder, bei uns ist ein Wunder passiert. Seitdem ich Christ bin und Musik im Kuhstall spiele, geben meine Kühe mehr Milch. Verstehst du? Sogar die Kühe merken, und dann hat er genau gesagt, sogar meine Kühe, meine Rindviecher, merken sogar, dass ich mich bekehrt habe. Ich schlag nicht mehr, ich fluche nicht mehr und so weiter. Die Tiere merken, wenn sich einer bekehrt, wenn einer Christ wird, nicht nur die Menschen. Vergiss es. Fang an, bevor du anderen Christus vorlebst, fang an, den Tieren Christus vorzuleben. Weißt du, wo Jesus seine Mission angefangen hat? Matthäus 4, lies mal. Er ging zuerst zu den Tieren in der Wüste. Und hat zuerst die Tiere gezähmt, bevor er die Menschen zähmte, die Dämonen zähmte, den Teufel zähmte. Er ging zuerst in die Wüste und mit den wilden Tieren hat er sie abgegeben, mit den Schakalen. Steht in der Bibel so. Er ging zu den wilden Tieren. Fang an ganz klein. Wenn du deinem Hund predigen kannst und deinen Hund unter Kontrolle kriegst, dann kriegst du auch alles andere unter Kontrolle. Wenn dein Hund spurt, dann spürt er, dass du Autorität hast. Dann bist du ein Hundeflüsterer. Der spürt es. Der spürt ganz schnell, ob du ein Angsthase bist, ob du so und so bist. Beim Hunde ausführen kannst du sehr viel merken und entdecken, ob er dich lieb hat oder nicht. So, nur nebenbei. Der Herr ist gut zu allen, was Leben hat. Bei Gott sollst du gut haben. Du bist also nicht Mensch zweiter Klasse. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Christen sollen einfach nicht nur aufs Jenseits vertröstet werden, sondern die sollen vom Jenseits Trost bekommen. Der sieht den Vater. Mein Vater. Der sieht meinen Vater. Unseren Vater. Vom Jenseits werde ich getröstet. Nicht nur, ich werde einmal im Jenseits drüben sein bei Christus und werde ihn sehen, wie er ist. Nein, ich sehe jetzt schon, wie er ist. Er ist gut zu mir. Preis dem Herrn. Und dann werden unsere Augen, unsere Ohren eines Tages so geöffnet für Gott sein, dass wir gar keine Frage mehr stellen, weil wir ihn schon so hier so gut kennen. Eigentlich, wir kennen ihn nur von Sehen und Hören, oder so, was wir hier so gehört haben. Wenn wir aber durch Trübsal durchgegangen sind, durch Schwierigkeiten durchgegangen sind, durch Nöte durchgegangen sind, dann geht es uns mit dem Hiob. Herr, bisher habe ich nur vom Hören und Sagen dich vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Verstehst du, wir lernen Gott ganz anders kennen. Wenn wir durch Schwierigkeiten durchgegangen sind, der hat mich durchgetragen, der hat mich geliebt, der hat mich nicht verlassen, der hat nicht zugelassen, dass der Teufel über mich triumphiert, der hat mir Autorität gegeben. Wir erleben die Freundlichkeit Gottes. Das lassen wir ganz schnell noch, wie wir die Freundlichkeit Gottes und die Güte Gottes erleben. Psalm 18, Vers 29 und folgende Verse. Psalm 18. Wir erleben die Freundlichkeit Gottes. Gott ist gut zu uns. Und zwar von morgens früh bis abends spät. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Das ist der liebe Gott. Aber jetzt Psalm 18. Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du gibst mir strahlendes Licht. Plötzlich hast du Licht, du bist im Lichtkegel Gottes. Du machst alles hell um mich, um mein Leben. Mit dir kann ich meine Feinde angreifen. Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Mit dir, plötzlich bist du zu Dingen fähig. Wenn Gott in dir ist, bei dir ist, wenn du die Liebe Gottes spürst, du gehst, bist du unbremsbar. Du kannst nicht gebremst werden. Was für ein Gott! Sein Handeln ist vollkommen und was er sagt, ist wahr. Er schützt alle, die ihn fürchten. Gott ist gut zu dir. Gott allein ist der Herr über alles. Gibt es außer ihm noch einen, der so stark und unerschütterlich ist wie ein Fels? Nein, Gott allein gibt mir Kraft zum Kämpfen und ebnet mir meinen Weg. Er macht mich gewandt und schnell und lässt mich laufen und springen wie ein Hirsch. Gestern haben wir Maskalb gehabt. Heute sind wir Hirsche. Er lässt mich springen wie ein Hirsch. Hast du schon mal einen Hirsch gesehen, wie der durch die Gegend fliegt? Ja. Selbst auf steilen Felsen gibt er mir festen Halt. Selbst wenn ich gefährliche Wege gehen muss, er lehrt mich, die Waffen zu gebrauchen und zeigt mir, wie ich den stärksten Bogen noch spannen kann. Noch mehr. Und dann kannst du loslassen. Er lehrt mich, Herr, du hast mich beschützt und mir geholfen, du hast mir Kraft gegeben, du hast dich zu mir herabgebeugt und mich groß gemacht. Weißt du, wenn Gott sich zu dir runterbeugt, macht er dich automatisch groß. Du bist automatisch groß. Du hast mir alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, nie bin ich beim Laufen gestürzt. Toll. Du hast mir alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Das ist eine andere Übersetzung, gute Hoffnung. Du hast mir alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Ich jage meinen Feinden nach und hole sie ein. Selbst wenn es manchmal nicht so klappt, macht er so wie bei Josua. Sonne, stehe still, ich muss noch die Feinde alle bekommen. Ich jage meinen Feinden nach und hole sie ein. Ich kehre erst um, als ich auch, wenn auch der Letzte erst gefallen ist, ich kehre erst da um. Gott ist gut zu mir, praise Gott. Versuch einmal, das in dein Leben zu integrieren, zu realisieren. Gott ist gut. Ich darf meinen Feinden nachjagen. Ich meine jetzt nicht Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Fürsten, Mächte und Gewalten. Das ist der Teufel. Und wir müssen dem Teufel nachjagen. Manchmal sitzt der Teufel im Menschen. Aber wir kämpfen nie gegen den Menschen. Wir kämpfen immer gegen den Teufel. Der Teufel, dieser Spitzbub da. Mei, gehst du raus? Lass du die Finger weg von meiner Familie. Von meinem Auto, von meinem Haus, von meinem Garten und was weiß ich, was noch, was ich alles habe. Denn alles, was dir gehört, gehört auch Gott. Verstehst du? Und da hat der Feind nichts zu suchen. Ich jage nach meinen Feinden. Er versetzt dich in der Lage, stark zu sein, kühn zu sein. Vielleicht musst du manchmal auch so wütend werden, packst alles zusammen und schmeißt zum Fenster raus. Weißt du? Wir müssen auf den Teufel wütend werden. Wir sind zu zärtlich, zu niedlich. Der Teufel ist ein Bösewicht und er bleibt so und wir machen keine Kompromisse mit ihm. Verstehst? Er ist ein schlechter Teufel. Ein guter Teufel, der würde mir helfen, aber der hilft mir nicht, der stört mich nicht, blockiert mich. Eigentlich, er war ein Engel, er hätte mich in eine Anbetung führen sollen. Was macht er? Der hält mich vom Gebet ab. Der macht genau das Gegenteil. Und wenn er etwas tun muss im Auftrag Gottes, gibt er noch eins drauf, Dienst nach Vorschrift. Dem Feind nachjagen. Dein Schicksal sollst du in deine eigene Hand nehmen und deinen Feinden so lange nachjagen, bis alle Betrüger, alle Lügner, alle Diebe, alle Mörder, die dein Leben zerstören wollten, draußen sind. Widerstehe dem Fest im Glauben. Nicht Hund, geh, 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 geh. Nein. Hopp! Verstehst du? Da steht das stramm. Da steht das stramm. Du musst, weißt du, wir müssen uns Respekt verschaffen. Wir kriegen keinen Respekt, wenn wir so Leisetreter sind. Die Propheten Gottes waren keine Leisetreter. Die haben widerstanden dem Negativen. Sie haben geweissagt, egal was da war. Der Herr versetzt dich in der Lage, dass du dich auf das Ziel konzentrieren kannst, kühn bist, mutig bist, besonnen bist. Du bist nicht leichtfertig. Du weißt, in deiner Kraft kannst du gar nichts, aber weil Christus in dir ist, da bist du stark. Christus in dir. Durch die Gegenwart Jesu in dir wird dein Leben bereichert. Du wirst jeden Tag besser erneuert und stärker. Weißt du, zuerst mal fängst du mit dem kleinen Teufel an. Ich möchte dir raten, fangen mit dem kleinsten Teufel, den du hast in deiner Umgebung. Irgendein Unterteufel. Und wenn du den besiegt hast, wenn der sich gebückt hat, werden die anderen alle der Reihe nach bücken, wenn du vorbeigehst. In deinem Schatten werden sie nicht aushalten. Aber du musst erstmal beim kleinsten anfangen, beim kleinsten Problem, bei der kleinsten Untugend oder was es auch immer sein mag. Das, was dir am wenigsten zu schaffen macht, Kopfschmerzen vielleicht. Verstehst du da? Das schaffst du noch. Und dein Glaube sollte größer sein, hat Willi mal gesagt, wie eine Aspirintablette. Durch die Gegenwart Jesu in dir kannst du alles tun. Ich kann alles tun. Wir singen da manchmal so dieses Lied, ich kann alles tun, aber tun wir das auch? Nicht nur das, ob ich kann, du kannst es, aber tust es auch. Jesus hat sich herabgelassen und macht dich jetzt groß und er wertet dein Leben auf, erhöht dich. So, 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Denk daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Weißt du, wie gut er war? Der hat uns alles gegeben. Und ich gebe euch Autorität und Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und gebrauchst du diese Macht? Da findest du vielleicht was nicht. Weißt du, dann suchst und suchst und suchst. Du musst nur sagen, Engel Gottes, Herr, befehl ein Engel, dass ich die Sache finde. Und ich sag dir, du wirst viele Dinge viel schneller finden, dann wirst du nicht den ganzen Laden umkrempeln und auf den Kopf stellen. Dann musst du den Engel befehlen, die Engel wissen ganz genau, wo du verlegt hast. Ja, bitte Gott um Engeldienste. Wenn der Teufel versteckt, du findest den Schlüssel nicht. Verstehst du, was passiert? Der Teufel ist so raffiniert und kann sagen, wo habe ich es hingelegt? Er versucht dich abzuhalten, du willst in die Versammlung gehen und du findest den Autoschlüssel nicht. Aber dann bitte Gott, dass er seinen Engeln befiehlt. Und Engel sind dienstbare Geister. Und plötzlich sagt der Engel, schütte mal die Mülltonne um. Und unten ist vielleicht der Schlüssel, wer weiß es. So, denk daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist, wie er sich niedergebeugt hat. Er wurde arm. Ich sage dir eines, deine Armut, dein Elend zieht Gott an. Wie ein Magnet. Je weniger du kannst, desto mehr tut Gott für dich. Deine Armut, dein Mangel, deine Schwäche, deine Traurigkeit, deine Not zieht Gott an. Dem muss ich helfen. Dem muss ich helfen. Gott ist gut zu dir. Und zwar allein aus Liebe, weil er dich so mag. Der liebe Gott hat sich so verliebt in dir, dass er nicht mehr lassen kann. Verliebt hat er sich. Und deshalb, lass einfach alles geschehen. Was er macht, macht er alles aus Liebe. Und es ist sein Verdienst, dass du zu Gott kommst. Jesus hat sich aufgeopfert, hingegeben, hat alles benutzt, was Gott ihm gegeben hat, um dich und mich zu locken. Weißt du, dann Krümel hingeschmissen, dann Krümel hingeschmissen, dann Krümel. Und weißt du, und du gehst den Krümel nach. Und plötzlich bist du beim lieben Gott. So arbeitet der Herr. So geht man verloren, aber so kommt man auch zu Gott. Man geht nicht verloren bewusst. Weißt du, dass der verlorene Sohn verloren geht? Nein, der hat hier Liebe gesucht, hier Vergnügen gesucht, hier ein bisschen Freude gesucht. Und so ging er immer weiter. Und am Schluss war er da irgendwo in irgendeiner Kneipe, wo dann eine Pleite war, beim Schweinebauern. Oder das Schäfchen, das verloren ging, der suchte, hier ist ein Löwenzahn, oh, und hier ist auch noch Klee. Und das Gras will ich auch noch mitnehmen. So geht man verloren. Aber wir werden gerettet auf der gleichen Tour. Nur mit den guten Gaben Gottes. Der Herr bringt uns immer mehr nach Hause. Oh, mein Vater hat Brot die Fülle. Und schon dieses Nachdenken, mein Vater hat Brot die Fülle und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. So beginnt die Erlösung. Gott ist gut und der Vater macht ihm keine Vorhaltungen. Mein Junge, wo ist mein Geld geblieben? Nein, mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Unsere Erlösung ist das Werk Jesu Christi. Er hat uns von dem Verderben erlöst. Psalm 103, Vers 4. Er krönt dich mit Gnade. Jetzt sollst du bei Gott gut haben. Sehr gut haben. Psalm 121. Weißt du, du solltest die Psalmen lesen. Am besten wärst du, am schönsten wärst du, du würdest die Psalmen auswendig lernen. Fang an. Psalm 121. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite. Ist das nicht gut? Gott steht dir zur Seite. Gott steht mir zur Seite. Du solltest nicht dir sagen, sondern du solltest sagen mir. Du solltest da ein bisschen egoistisch werden. Er steht dir und steht mir zur Seite und bietet mir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird er mich, die Sonnenglut nicht verbrennen lassen, mich. Und in der Nacht wird der Mond mich nicht stechen. Verstehst du? Nicht nur dir und dem. Nein, mir. Der Herr schützt mich vor allem Unheil und Unglück. Er bewahrt mein Leben. Lies mal die Psalmen mal anders, so als mein und als Egoist. Das darfst du, weil du bist ja Kind Gottes. Das steht dir zu. Die Verheißungen Gottes stehen dir zu. Nicht nur dem David oder dem Moses oder dem Asaf oder wem auch immer. Er gibt auf mich Acht, wenn ich aus dem Hause gehe. Und wenn ich wieder nach Hause komme, jetzt und für immer, steht er mir, da steht mal dir bei, aber mir steht er bei. Wir predigen manchmal viel zu viel für andere Leute. Wir sollten für uns selber das alles vorsagen und vorbeten. Und dann glauben wir es. So wie Israel in der Wüste von Gott begleitet wurde, so begleitet er dich und mich und uns. Was heißt von Jesus einmal, als er von den Jüngern geht, siehe, ich bin bei euch, nur ab und zu mal gelegentlich, am Sonntag, am Sabbat, am Festtag, alle Tage. Weißt du, alle Tage, diese alle Tage, sind alle Tage eingeschlossen, die ganze Woche, der ganze Monat, das ganze Jahr, alle Tage. In seiner Umgebung, in seiner Nähe hast du gut. Gott ist gut zu dir. Ich bin bei euch alle Tage. Und was machen wir? Ich muss den Herrn suchen. Vergiss doch, diese fromme Phrase. Wir sollten uns bekehren und statt den Herrn suchen, einfach bewusst werden, der Herr ist bei mir, der Herr bleibt bei mir, der Herr ist in mir. Weißt du, wenn der in dir ist, dann bloß ihn nicht mehr suchen. Ich habe den Herrn gefunden. Gott ist nahe. Psalm 78, Vers 28. Das ist mein Glück, ist ein Vorteil für mich. Gott ist mir nahe, ist mein Leben, mein Gewinn. Die Gottes Nähe tut mir gut. Das ist es. Gott ist gut. Seine Nähe, in seiner Umgebung zu leben. Und diese unsichtbaren Mächte, Engel sind da. Da, wo Gott ist, ist die Herrlichkeit Gottes da. Und die Herrlichkeit Gottes besteht zuerst mal aus den Engeln Gottes. Den dienstbaren Geister, den Thron Gottes tragen. Cherubim und Seraphim und wie sie alle heißen, die sieben großen Engel. Jesaja 27. Ich selbst, der Herr, bin sein Wächter. Ich bewässere immer wieder. Tag und Nacht behüte ich ihn. Damit den Garten Gottes, den Weinberg Gottes. Und Tag und Nacht behüte ich dich, damit nichts und niemand ihm schaden kann. Und jetzt nimmst du wieder persönlich, damit mir nichts und niemand mir schaden kann. Gott behütet mich. Auch wenn ich tollpatschig bin und plump. Verstehst du? Und gar nicht so groß aufpasse. Wir sind manchmal gar nicht so achtsam, wie wir sein sollten. Und trotzdem, er hält uns fern von der Sache und sagt, psch, 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 nicht dorthin. Der Herr bewahrt seine Gemeinde. Gott ist gut zu uns. wenn wir uns an sein Wort halten, an sein Wort uns richten, ihm vertrauen, ihn lieben, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Halleluja. Die auf Gott schauen, auf Gott harren, die fahren auf wie Adler. Gott ist gut zu uns, da lernen wir noch fliegen und laufen. Psalm 34, Vers 5. Ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir. Er befreite mich von allen meinen Ängsten. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann erleuchtet euer Angesicht. Warum manche so trübe und dunkel sind und traurig sind? Die sollen viel mehr Gott anschauen, im Spotlicht Gottes sein. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Weißt du, wenn du so gegen das Licht guckst, da wirst du erstmal geblendet von der Herrlichkeit Gottes. So ist das auch, gegen das Licht. Aber wenn du dann langsam dort hinguckst, dann gewöhnen sich deine Augen. Hier steht einer, so beschreibt David, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn erhört und ihm aus dem Bedrängnis herausgeholt. Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt sein Engel. Da musst du nicht einmal beten. Gehorch dem Herrn und die Engel umgeben dich automatisch. Die Gott fürchten, um die lagen sich der Engel Gottes. Engel mit diesem mächtigen Schutz, sie bringen ihn in Sicherheit. Er probt es doch selbst und erlebt es, hat er hier der David gesagt, Psalm 34. Er probt es doch selbst. Muss nicht nur zuhören und sagen, ah ja, ja, Amen, Gott segne dich. Nein, er probt mal selber. Geh nach Hause und teste mal, funktioniert das wirklich, was er da erzählt hat? Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen und auch natürlich finden. Die ihr dem Herrn gehört und erstellt euch ihm. Wer ihm gehorcht, das, ich finde es so toll, wer ihm gehorcht, kennt keine Not. Ich glaube daran ganz fest, wenn ich Gott gehorche, was er sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, tu das und du wirst verblüfft sein. Gott segne deine Finanzen. Gott segne deine Finanzen. Wer ihm gehorcht, der kennt keine Not. Der stolpert nicht, der versagt nicht. Das Wort Gottes gibt ihm Kraft. Wer Gott gehorcht, der hat keine Not, keine Schwierigkeiten. Der hat Schwierigkeiten, aber mit denen wird er fertig, mit Gottes Hilfe. Der kennt keine Not, der wird mit jeder Not fertig. Der hat Not, der hat Sorgen, aber der kennt sie nicht. Die Not kommt nicht in sein Leben hinein. Der steht über der Not und die Not ist unter ihm. Die dem Herrn gehorchen, die haben nur Gutes, ernten nur Gutes, denen geht es gut, was es auch immer heißt. Sie werden auch äußerlich, vielleicht haben sie Widerwärtigkeiten und schlechte Tage und Mangel und so weiter, aber innerlich geht es ihnen gut. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Verstehst du? Draußen, da kracht's und poltert's und fällt alles in Schutt. Mir ist wohl in dem Herrn. Du bist in einem Bunker. Und wenn du mal im Bunker drin bist, ist doch egal, was draußen passiert. Und Gott ist unser Bunker, unsere Zufluchtsstätte. Abraham ging es überall gut. Egal, wo er war, der konnte auf der grünen Wiese sein und er konnte auf der kargen Gebirgshöhe sein. Er sagte, mit Gott, ob in Sodom oder da, Lot, kannst wählen, wo du hin willst. Ich gehe da, was mir übrig bleibt. Und du kannst sogar mit dem, was übrig bleibt, noch blendend leben. Jakob kam in Ägypten oder nach Ägypten. Weißt du, zuerst mal Sorge, Kummer, mein Josef. Und dann Gott schenkt Gnade, nachdem er das alles überlebt und überstanden hat. Und dann sagt Josef, Papa, das ganze Land steht dir offen. Du kannst suchen, wo du leben möchtest. Und dann das Land Gosen, das Nildelta. Da möchte ich leben. Ja, bitte, lasst euch da nieder. Das beste Land gehört euch. Den Kindern Gottes gehört das beste Land. Du kannst aussuchen. Und dir geht's überall gut. Ob oben im Gebirge, wo alles kahl ist, oder unten im Tal. Oder in der Wüste. Ist egal. Selbst in der Wüste sind die Kinder Gottes gut und wunderbar versorgt worden. Egal. Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. 1. Chroniker, Kapitel 28. Du aber, mein Sohn Salomo, lerne den Herrn, den Gott deines Vaters, immer besser kennen. Lerne unseren Gott besser kennen, Bruder, Schwester. Und sollst ihn gut kennen. Der lässt dich seine nicht in Stich. Gehorche ihm bereitwillig und mit ungeteiltem Herzen, denn er sieht uns im Herz und kennt unsere geheimsten Gedanken.
Deine geheimsten Gedanken kennt der Herr. Oi, oi, oi. Der kennt nicht einmal, kennen die Amerikaner nicht einmal mit ihren Abhörgeräten. Aber Gott kennt deine geheimsten Gedanken, was du denkst. Wenn du dich aber von ihm abwendest, wird er sich auch von dir abwenden, Salomo. Also pass auf, wenn du Gott suchst, nur nach Gott fragst, dich für Gott interessierst, und das ist unsere Lebensaufgabe, sich für Gott interessieren. Der Prophet Amos sagt im Kapitel 5, Vers 4, suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet mich. Suche nicht die Kirche, Religion, Gemeinde. Und dann geht es weiter, wenn ich so im Kapitel 5 hier von Amos lese. Suchet mich, so werdet ihr leben. Sucht nicht Bethel oder geht nicht nach Bethel, sagt er. Bethel ist das Haus Gottes. Sucht nicht die Kirche. Dort, wo der Jakob den Traum hatte, wo die Himmelsleiter ist und mal stand vielleicht oder so. Oder in Bethel war auch der Prophet Samuel. Dort gab es viele Segnungen in Bethel. Sucht nicht Bethel. Nicht, dass ich sage, jetzt komm nicht in der Versammlung mehr zu mir. Verstehst? Das meine ich nicht. Aber mir geht es, such den Herrn. Komm nicht in die Gemeinde nur und sag, ich gehe jetzt in die Gemeinde. Nein, ich gehe dem Herrn zu begegnen. Ich will den Herrn begegnen. Nicht dem Samuel und nicht der Himmelsleiter da. Also Gott sucht, sagt hier, sucht mich nicht in Bethel, sucht nicht Träume oder Segnungen, Verheißungen, Salbung, Prophezeiung. Gott sagt, sucht mich. Sucht mich. Sucht mich. Der Amos sagt weiter, geht nicht nach Gilgal. Gilgal ist auch so ein Platz, wo sie aus der Wüste kamen. Dieser Kreis, wo die alte Schuld abgewälzt wurde, wo sie beschnitten wurden, die Israeliten und so weiter. Sucht nicht Zeremonien, sucht nicht Tradition, sucht nicht Rituale, sucht nicht irgendwie Beschneidung, Taufe oder sonst noch was. Sucht mich, sagt der Herr. Was nützt die Taufe, wenn du getauft wirst und der Herr ist nicht dabei? Gott will den Bund machen mit uns. Hier in Gilgal wurde der König Saul zum König gesalbt, 1. Samuel 11, Vers 15. Weißt du, hier haben Menschen dem König dann die Treue geschworen. Hier ging es nur um Äußerlichkeiten, nur um äußere Sachen. Sucht das Innere, sucht mich, sagt der Herr, nicht Gilgal. Wir sollen anfangen, dem unsichtbaren Gott zu dienen. Das ist, worauf es ankommt. Sucht mich, sagt der Herr, das Verborgene. Und dann sagt er weiter, geht nicht nach Beersheba. Beersheba war so eine Beduinenstadt in der Wüste, eine Grenzstadt, eine Nomadenstadt, sogar ein sehr großer Friedhof und so weiter. Hier lebte Abraham lange Zeit in Beersheba. Da wurde Handel getrieben, da gab es Kontakte und Begegnungen. Geht nicht in der Gemeinde, nur jemand zu begegnen, jemand zu begrüßen, jemand zu drücken, jemand zu sehen. Sucht mich, sagt der Herr. Weißt du, es geht um mehr, wenn du in Gottesdienst gehst, als nur um Gilgal, Bethel und Beersheba. Es geht, Gott zu suchen und nicht irgendwelche Vorteile, irdische Vorteile. Ah, da können wir ein Geschäft machen. Weißt du, die haben auch ein Geschäft da hinten und wir können ein Geschäft machen miteinander. Geh nicht in die Versammlung, um Geschäfte zu machen. Viele machen das, ich weiß es. Ich habe eine Gemeinde gehabt in Heilbronn, lauter Geschäftsleute. Weißt du, und die haben einander verkauft, Häuser verkauft und dann, wenn sie saßen, haben sich überlegt, ja, wie viel Geld hat der wohl auf dem Konto und wie viel, was könnten wir da machen miteinander? Weißt du, und die haben nicht ans Wort Gottes gedacht, sondern nur an Geschäfte. Denk an Gott. Du solltest alles, wenn du ins Haus Gottes gehst, wenn du in den Gottesdienst gehst, alles draußen lassen. Du willst Gott begegnen. Gott begegnen. Nicht Menschen. Nicht irgendjemand. Weißt du, und Hanna ist in der Gegenwart Gottes, 1. Samuel 1, Vers 17 und folgende Verse. Hanna ist dort, weißt du, und sie schüttet ihr Herz Gott aus. Wenn du ins Haus Gottes gehst, schütte dein Herz dem Herrn aus. Und dann, Leute werden dich im Haus Gottes nicht verstehen. Dann sagt der Eli, ja, Weib, bist du besoffen heute? Was ist mit dir los? Du flänzt und heulst und was fehlt dir? Und dann sagt sie, deine Magd ist nicht betrunken, aber ich habe eine Not. Und ich schütte dem Herrn mein Herz aus. Und was ist deine Not, was willst du haben? Und dann sagt der Prophet Eli oder der Priester Eli, ja, in einem Jahr soll das dein Problem gelöst werden. Und es hat sich gelohnt, ihr Herz auszuschütten im Haus Gottes. Menschen werden dich nicht verstehen, der Priester wird dich auch nicht verstehen. Oder wir haben andere Dinge. Weißt du, du hast eine große Not, bist im Haus Gottes und sagst, red nicht so viel um, Herr, ich brauche das, ich brauche das und ich brauche das. Bete Gott einfach an. Und dann wirst du alles bekommen, was du brauchst, so wie du es brauchst. Verstehst du? Wie du es brauchst. wie es dir gut tut und wie du am effektivsten bist. Und denk nur, ob Salomo oder Asa, hier der Nachkomme von Hiskia, sie haben alles bekommen. Sie haben Gott angebetet. Sie haben den Altar geschmückt. Sie haben da die Geräte wieder hergestellt und zu Ehre Gottes. Und sie haben, Gott, du sollst dich hier wohlfühlen. Sie haben Gott geehrt. Und wenn du Gott ehrst, wird Gott dich ehren. Wenn du Gott dienst, wird Gott dir dienen. Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Sich für Gott interessiere. Ob jemand auf Gott eingeht, Gott beachtet, wir dienen dem Herrn. Ich schütte mein Herz dem Herrn aus. Das ist, was bei Gott ankommt. Gott will Nummer eins sein in unserem Leben. Und er sucht Menschen, die ihm dienen, ohne Unterlass. Egal, was passiert, egal, wie es weitergeht, egal, was kommt. Denk nur an Daniel. Daniel Kapitel 6, die Geschichte. Weißt du, er betet, er lässt sich sein Gebet nicht verbieten. Er betet weiter, auch wenn ein Gesetz da ist. Ihr sollt aufhören zu beten. Er betet weiter. Und dann kommt der König, und als er in der Löwengrube ist, lieber Daniel, konnte dein Gott dir helfen, dem du ohne Unterlass dienst? Wir sollen Gott ohne Unterlass dienen, was das auch immer heißt. Und dann bewahrt der Herr dich automatisch vor den Löwen. Da musst du dich vor den Löwen nicht fürchten. Die Löwen haben Angst vor dir. Das ist für mich so toll zu sehen. Die Löwen verkriechen sich, als Daniel da reinkommt. Denn jetzt kommt jetzt ein Mensch, der mit Gott lebt. Oder die drei Jünglinge, Daniel Kapitel 3. Diese drei Jünglinge, sie haben sich nicht gebeugt vor dem Gesetz des Königs. Sie fielen nicht nieder und beten nicht diesen Götzen an. Sie blieben Gott treu. Das ist, wie Gott einen segnet. Und in kritischen Momenten steht dir Gott bei. Gott ist gut in kritischen Momenten. In guten Tagen brauchst du nicht. Da weißt du, da kannst du Gott anbeten, loben. Halleluja, Gott, du bist gut. Da musst du nicht groß an Gott denken, aber in kritischen Momenten darfst du dich auf Gott verlassen, weil du ja immer mit ihm verbunden bist. Du hast so Standby, immer Standby eingeschaltet. Der kann dich jederzeit erreichen, immer wieder anrufen. In Klagelieder Kapitel 3 habe ich schon die Tage gelesen. Das ist, ich bin so begeistert vor dem Jeremia. Dieser Klagelieder 3 Kapitel 3 Vers 22. Die Güte des Herrn ist es, dass mit uns noch nicht gar aus ist. Dass wir noch nicht ausgestorben sind, umgekommen sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß, Herr. Deine Treue ist groß. Gott ist gut zu seinen Kindern. Er ist für uns, sorgt für uns, kümmert sich um uns. Du denkst manchmal nicht an Gott, aber der denkt ständig an dich. Der hat dich nicht vergessen. Er sagt, mit meinen Augen will ich dich leiten. Seine Güte produziert Ergebnisse. Und weißt du, was die Ergebnisse sind? Wenn Gott an dich denkt, für dich arbeitet, dich liebt, sich um dich kümmert, du bekommst einen guten Namen. Nicht vielleicht bei den Menschen. Bei den Menschen kriegst du nicht den guten Namen, aber bei Gott bekommst du ein gutes Zeugnis vom Herrn, gute Bestätigung, ein gutes Leben, kriegst gute Ratschläge. Das sind diese Ergebnisse, produktive Ergebnisse, wenn du Gott folgst. Denn ich bin auch so ein Mensch, was habe ich davon, wenn ich Gott liebe? Und ich weiß, das alles kriege ich noch viel mehr. Das habe ich heute gar nicht gesagt. Er gibt Speise zur rechten Zeit. Gute Weide, frisches Wasser, all das gibt der Herr. Gott ist großzügig zu den Seinen, wenn wir ihm treu sind. Geschwister, Treue heißt einfach, ich stehe zu Gott. In guten und schlechten Tagen. Höhen und Tiefen. Seine Güte macht aus uns gute Menschen. Seine Güte macht aus uns gute Menschen. Gibt uns einen guten Charakter. Psalm 52, Vers 10. Ich werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich werde bleiben. Grünen. Blühen. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Ich will dir danken ewiglich, denn du hast es getan, Herr. Du hast es Gutes getan. Ich will harren auf deinen Namen, vor deinem Heiligen, denn du bist gütig, gütig, gut und gütig. Psalm 119, Vers 66. Gib du mir rechte Einsicht und Erkenntnis. Das ist, was uns weiterbringt. Gib mir rechte Einsicht und Erkenntnis. Denn deinen Weisungen vertraue ich. Bevor ich leiden musste, ging ich in die Irre. Jetzt aber tue ich, was du befiehlst. Und das ist, wie Gott uns führt, wie Gott uns segnet, wie Gott uns hilft. Wie das Gute sich produziert in unserem Leben. Gib mir Einsicht und Erkenntnis. Stets bist du gut und tust mir so viel Gutes, heißt es dann weiter. Herr, hilf mir, deinen Willen zu erkennen. Das ist ein Gebet, was David hier spricht. Stets bist du gut zu mir und tust Gutes zu mir. Psalm 145, Vers 9. Die Herrschaft Gottes, und das ist das Thema in diesem Psalm 145, der Herr ist gut zu allen, er erbarmt sich über alle seine Geschöpfe. Alle deine Geschöpfe sollen preisen, dich preisen. Herr, alle, die zu dir gehören, sollen dir danken. Das ist, was Gott will. Du sollst nicht was für Gott tun, du sollst Gott nur ehren und alles andere ist Nebeneffekt. Zugabe. Vom Glanz deines Königstums sollen sie reden und von deiner gewaltigen Macht, damit alle Menschen von deinen Taten hören, von der Herrlichkeit und der Pracht deines Königstums. Wie groß bist du, Herr? Du bist König für alle Zeit und deine Herrschaft hört niemals auf. Der Herr ist verlässlich in allem, was er sagt und gütig in allem, was er tut. Alles, was Gott tut, bei dir und bei mir. Manchmal denke ich, weißt du, wenn Gott, ich denke manchmal, er straft mich. Ich weiß nicht, ob du sowas auch so ein Gefühl hast, der hat mich gestraft jetzt schon wieder. Ist wieder auf die Finger geklopft. Nein, auch die Strafe ist was Gutes. Denn welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Viele Menschen sind verzogen, weil sie nie gestraft worden sind. Er stützt alle, die zusammenbrechen. Oh, finde ich toll. Er richtet die Niedergeschlagenen auf. Alle blicken voll Hoffnung auf dich und jedem gibst du Nahrung zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit. Weißt du, nicht alle, nicht immer müssen wir immer essen, Punkt 12 Uhr. Das machen die Maurer. Entschuldigung, vielleicht haben wir welche Maurer. Gott segne sie. Sonst hätten wir keine Häuser, wenn wir keine Maurer hätten. Aber du gibst zu jeder Zeit, wann es brauchst. Du öffnest deine wohltätige Hand und alles, was lebt, wird satt. Der Herr ist gerecht in seinem Handeln und gütig in allen seinen Taten. Er ist denen nahe, die zu ihm beten, allen, die aufrichtig zu ihm rufen. Gott ist nahe. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die ihm gehorchen. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Toll. Gott ist gut. Halleluja. Der Herr beschützt alle, die ihn lieben. Doch alle, die ihn missachten, macht er zunichte. Tut mir leid für sie. Weil Gott gut ist, wissen wir, und deshalb ist es so wichtig, weil Gott gut ist, wissen wir, was schlecht ist, dass der Teufel schlecht ist. Weil wir die Güte Gottes kennen, wissen wir, der Teufel ist schlecht. Wir kennen die Kontraste jetzt. Wir kennen die Güte Gottes, dass er gut ist, und dann das andere schwarz. Wir wissen, was Himmel und was Hölle ist, weil Gott seine Güte uns zeigt. In der Hölle gibt es keine Güte. Wir wissen, was Segen und Fluch ist, was Licht und Finsternis ist, weil wir das Gute kennengelernt haben. Geschwister, wenn wir das Gute gesehen haben, das Gute geschmeckt haben, wollen wir gar nicht so anders mehr. Weil Gott so gut ist, und jetzt komme ich ein bisschen praktisch, wir sagen, ja, aber wo erlebe ich, dass das Gott gut ist? Gott gibt uns Könige und Priester, Präsidenten und Kanzler. Das gehört dazu. Stell mal vor, wir hätten Anarchisten, Terroristen, die würden uns beherrschen. Deshalb fangen wir an, Gott zu danken, dass er uns auch eine Ordnung gegeben hat im Staat. Auch der Staat ist für die Gläubigen, nicht für den Teufel. Der Teufel möchte den Staat abschaffen, zerstören, alle Könige absetzen, davonjagen, alle Priester davonjagen. Gott gab Propheten und Apostel. Gott gab heilige Menschen, Hirten und Lehrer. Gott gab uns die Gemeinde. Weißt du, Gott meint es gut. Gott gibt diese Institutionen. Und das ist auch ein Stück der Güte Gottes, ihr Lieben. Alles, was wir haben, ist wegen seiner Güte. Stell dir mal vor, wir hätten das nicht, die ganze Infrastruktur. Wir hätten Chaos, wir könnten auch im Dschungel leben. Gut, das ist okay. Aber im Dschungel lebst du viel gefährlicher. Aber wir leben hier in einem Sozialstaat. Hartz IV, da wirst du unterstützt, da wirst du abgefangen. Ich finde es nicht schlecht, dass wir hier in Deutschland leben. Er gab uns Ärzte, damit sie uns helfen. Krankenhäuser, damit es uns endlich mal gut geht und Geschwüre entfernt werden. Er gab uns die Polizei. Er gab uns die Gefängnisse, damit die Banditen eingesperrt werden, die uns umbringen möchten oder schaden möchten oder zerstören möchten. Weißt du, Gott denkt gut für uns. Deshalb ist auch diese Institutionen da. Denkt nicht nur Gemeinde, das ist gut. Nein, auch diese ganzen guten Einrichtungen. Dass wir vor den Bösen bewahrt werden. Da habe ich eine Schwester mal gebetet oder in der Gemeinde gehabt, die ist jetzt beim Herrn Jesus, und die hat gebetet, lieber Gott, hol die Gefangenen aus den Gefängnissen. Da habe ich gesagt, Schwester, hör doch auf, mit diesem Blödsinn zu beten, wenn die Gefangenen aus den Gefängnissen kommen, haben wir Mord und Totschlag. Wir werden bewahrt vor diesen. Die sollen sich dort bekehren. Gott kann auch im Gefängnis die Leute segnen. Es gibt auch Gemeinden im Gefängnis. Die müssen nicht unbedingt rauskommen. Gott gab uns Schulen, damit wir lernen können und nicht verblöden. Gott gab uns im Natürlichen so viel Gutes, Geschwister. Wir können Gott danken, noch viel mehr. Er gab uns im Geistlichen. Und das kann man auch noch gar nicht ausmessen. Und ich will auch gar nicht groß ausdehnen. Da denken wir viel zu viel. Aber lass uns auch denken, Gott gab uns im Natürlichen so viel Positives. Er gab uns Auto. Schau mal, Bruder, ich muss nicht zu Fuß laufen. Psalm 86, Vers 4. Erfreue die Seele deines Knechtes, der dir dient. Denn nach dir, Herr, verlangt es mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig und vor großer Güte allen, die dich anrufen. Gott gab einen Erfindergeist, dass die Menschen draufgekommen sind, Eisenbahn zu machen. Verstehst du? Dampfmaschine, Elektromotor, dass wir hier nicht mit Kerzenlicht uns aufhalten sollen, sondern wir haben so tolle Beleuchtung. All das sind Gaben Gottes, dass es uns gut geht. Wir leben heute königlicher als die Könige von damals. Sei doch ehrlich. Es ist gut zu wissen, dass Gott gut ist. Ich bin so begeistert und ich möchte, dass du einfach diese Güte Gottes viel anders, ja, viel herzlicher, innerlicher aufnimmst. Ich muss vor ihm keine Angst haben, denn er ist gut. Mein Gott ist mein guter Vater. Da kommt Meister, guter Meister, was müssen wir tun? Dann sagt Jesus, da ist keiner gut, da ist nur einer gut, das ist Gott im Himmel. Da ist nur einer gut, das ist Gott im Himmel. So, Gott ist gut. Preis dem Herrn. Psalm 119, noch ganz schnell ein paar Gedanken. Psalm 119, 71. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Auch die Demütigungen sind gut. Ich weiß nicht, ob du da Halleluja und Namen preis dem Herrn sagen kannst, aber ich weiß, es ist sehr, sehr wichtig und sehr heilsam. Es ist gut für mich, sagt David, dass du mich gedemütigt hast, dass du mich fallen ließt, dass du mich versagen ließ oder was das alles mit Demütigung auf sich hat. Andere Übersetzung sagt, für mich war es gut, dass ich erkennen musste, so geht's nicht weiter. Es ist gut für mich, dass ich erkennen musste, so geht's nicht weiter. Denn da erst lernte ich, wie hilfreich deine Gebote sind. Eine andere Übersetzung von diesem Vers sagt, für mich war es gut, dass ich durchs Leiden gehen musste, um mich auf deine Weisungen zu besinnen. War es gut. Wir lernen in Not beten, in Not glauben, in Not Gott vertrauen, in Gott zu dienen und trotzdem, verstehst du, trotzdem, für mich war es gut, dass ich durchs Leiden musste, um mich auf deine Weisung zu besinnen. Alles, was von Gott kommt, ist einfach super, gut, wunderbar, herrlich. Fange an, das Gute in Gott und an Gott zu sehen. Gott meint es wirklich gut mit mir, in allem. Auch wenn ich den Eindruck habe und der Teufel sagt, nein, weißt du, der vorenthält euch. Du musst ein bisschen nachhelfen. Nein, warte auf die Stunde Gottes, es wird schon recht gehen. Weil Gott ist ein Gott, der unbegrenzten Liebe ist. Er liebt dich, steht zu dir, bekennt sich zu dir. Auch wenn du manchmal nicht so treu bist zu ihm, er liebt dich trotzdem. Er liebt dich trotzdem, er ist gut zu dir. Auch wenn du manchmal gegen ihn rebellierst und sagst, mein Herr, der Herr weiß, was gut für dich ist. Er will dich nur versetzen vielleicht an einen anderen Platz, in eine andere Situation. Er will dich befördern. Aber der hat mir meine Arbeit weggenommen. Verstehst? Gott will dich vielleicht befördern. Manchmal sind wir so angegriffen, denken, was die da machen, mobben. Oder Mobbing oder vieles andere mehr. Ich bin gekündigt worden. Warum? Gott will vielleicht gerade das durch deine Kündigung, dass was anderes kommt, dass du woanders hingehst, dass du was anderes erlebst. Weißt du, Gott verändert. Gott ist ein Gott der Veränderung und er verändert tagtäglich sich in unser Leben und bringt uns zur Veränderung. Und selbst diese ganzen Veränderungen in unserem Leben, die sind zum Besten. Gott meint es gut. Lass uns aufstehen, lass uns den Herrn preisen. Vater, ich danke dir, dass du nicht Gedanken des Leides mit uns hast, sondern Gedanken des Friedens, der Ruhe, der Gelassenheit. Und wir lassen uns in deine Hände fallen. Und bei dir sind wir gut aufgehoben. Vater, ich danke dir, dass ich ein Stück weit die Liebe, deine Liebe weitersagen konnte, dass du wirklich gut bist. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Er hat Jesus gesandt, mich befreit, mich erlöst, mir Gnade geschenkt. Ich preise dich, Herr Jesus. Und ich segne alle, denen jetzt nicht so gut geht, Herr. Hilf, dass sie deine Güte erleben und erfahren und erkennen in ihrem persönlichen Leben. Die sollen gesegnet werden, gestärkt werden. Herr, Menschen, die krank sind, berühre diese Menschen, dass sie deine Macht erleben, dass du sie durchträgst und dass sie sich an deiner Gnade begnügen und genügen lassen. So wie einst Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Herr, wir erleben das Große, indem wir dir vertrauen und einfach bei dir bleiben, zu dir halten, ob wir deine Gedanken verstehen oder nicht verstehen. Du bist gut zu uns. Amen.